Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Also, wir lesen aus der Bhagavad Gita, wie sie ist. Kurze Frage vielleicht noch, ist jemand zum ersten Mal heute überhaupt in einem Hare Krishna Tempel? Alle schon mal da gewesen, oder? Und bisher, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, die Bhagavad Gita. Brauchen wir dazu nichts zu sagen. Lesen wir aus dem 9. Kapitel, das vertraulichste Wissen, Vers Nummer 11. Avadanti manuda manushim tanu ashritam param param ajanato mamabhuta maheshwaram. Übersetzung. Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt herabsteige. Sie wissen nicht, dass ich als der höchste Herr über alles existierende von transzendentalen Wesen bin. Also das nochmal. Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt herabsteige. Sie wissen nicht, dass ich als der höchste Herr über alles Existierende von transzendentalen Wesen bin. Erläuterung. Aus den Erklärungen der vorangegangenen Verse in diesem Kapitel wird klar, dass der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, kein gewöhnlicher Mensch ist, obwohl er in menschlicher Form erscheint. Die Persönlichkeit Gottes, die die Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der gesamten kosmischen Manifestation leitet, kann kein Mensch sein. Dennoch gibt es viele törichte Menschen, die glauben, Krishna sei nichts weiter als ein mächtiger Mensch. In Wahrheit ist er die ursprüngliche, höchste Persönlichkeit, wie es auch in der Brahma Samhita bestätigt wird. Ishvara Parama Krishna. Er ist der höchste Herr. Es gibt viele Ishvaras oder Herrscher, von denen einer größer zu sein scheint als der andere. Bei gewöhnlichen Verwaltungsangelegenheiten in der materiellen Welt sehen wir zum Beispiel, dass einem Beamten oder Sekretär ein Direktor übergeordnet ist, diesem ein Minister und diesem wiederum ein Präsident. Jeder von ihnen ist ein Ishvara. Aber dem einen ist keiner übergeordnet. Sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt gibt es zweifellos viele Herrscher. Doch Krishna ist der höchste Herrscher. Ishvara Parama Krishna. Und sein Körper ist Satchit Ananda, immateriell. Materielle Körper können nicht so wundervolle Taten vollbringen, wie sie in den vorangegangenen Versen beschrieben wurden. Der Körper Krishnas ist ewig, glückselig und voller Wissen. Obwohl er kein gewöhnlicher Mensch ist, verspotten ihn die Toren und halten ihn für einen gewöhnlichen Menschen. Sein Körper wird hier als Manushim bezeichnet, weil er genauso handelt wie ein Mensch, wie ein Freund Arjunas, wie ein Politiker, der in die Schlacht von Kurukshetra verwickelt ist. In vieler Hinsicht handelte er genau wie ein gewöhnlicher Mensch, doch im Grunde ist sein Körper Satchit Ananda Vigraha, ewige Glückseligkeit und absolutes Wissen. Dies wird auch in den vedischen Schriften bestätigt. Satchit Ananda Rupaya Krishnaya. Ich erweise meine Ehrbietung Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der die ewige glückselige Form des Wissens ist. Aus der Gopala Tapani Upanishad. Es gibt noch andere vedische Beschreibungen, wie zum Beispiel Tam Ekam Govindam, du bist Govinda, die Freude der Sinne und der Kühe. Satchit Ananda Vigraham, und deine Gestalt ist transzendental, voller Wissen, Glückseligkeit und Ewigkeit. Trotz der transzendentalen Eigenschaften von Sri Krishnas Körper, dessen vollkommene Glückseligkeit und vollkommenem Wissen, gibt es viele sogenannte Gelehrte und Kommentatoren der Bhagavad Gita, die Krishna verspotten und ihn als gewöhnlichen Menschen bezeichnen. Der Gelehrte mag dank vergangener guter Taten als außergewöhnlicher Mensch geboren worden sein. Doch eine solche Vorstellung von Krishna zeugt von geringem Wissen. Deshalb wird er als Muda bezeichnet. Denn nur törichte Menschen halten Krishna für einen gewöhnlichen Menschen. Sie kennen die vertraulichen Taten des höchsten Herrn und seine verschiedenen Energien nicht. Und deshalb glauben sie, er sei ein gewöhnlicher Mensch. Sie wissen nicht, dass Krishnas Körper der Inbegriff vollkommenen Wissens und vollkommener Glückseligkeit ist, dass er der Besitzer alles Existierenden ist und dass er jedem Befreiung gewähren kann. Weil sie nicht wissen, dass Krishna so viele transzendentale Eigenschaften in sich birgt, verspotten sie ihn. Auch wissen sie nicht, dass das Erscheinen Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes in der materiellen Welt, eine Manifestation seiner inneren Energie ist. Er ist der Meister der materiellen Energie, wie bereits an mehreren Stellen erklärt wurde, Mama Mama Duratyaya, sagt er, dass die materielle Energie, obwohl sehr mächtig, unter seiner Aufsicht steht und dass jeder, der sich ihm ergibt, dem Einfluss dieser materiellen Energie entkommen kann. Wenn eine Seele, die sich Krishna ergibt, dem Einfluss der materiellen Energie entkommen kann, wie kann dann der höchste Herr, der die Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der gesamten kosmischen Natur leitet, einen materiellen Körper, wie wir haben? Offensichtlich entspricht diese Vorstellung von Krishna der reinen Torheit. Verblendete Menschen können sich indes nicht vorstellen, dass die Persönlichkeit Gottes Krishna, der wie in ein gewöhnlicher Mensch erscheint, alle Atome und die gigantische Manifestation der universalen Form beherrschen kann. Das Größte und das Kleinste befinden sich jenseits ihres Begriffsvermögens und folglich können sie sich nicht vorstellen, dass eine Form wie die eines Menschen gleichzeitig das Unendliche und das winzige Kleine beherrschen kann. Doch obwohl er das Unbegrenzte und das Begrenzte beherrscht, ist er von all diesen Manifestationen weit entfernt. Im Zusammenhang mit seiner Yogam Aishwaram, seiner unbegreiflichen transzendentalen Energie, wird eindeutig gesagt, dass er das Unbegrenzte und das Begrenzte gleichzeitig beherrschen kann, ohne jedoch davon berührt zu werden. Die Toren können sich nicht vorstellen, wie Krishna, der gerade so wie ein menschliches Wesen erscheint, das Unbegrenzte und das Begrenzte beherrschen kann, wohingegen die reinen Gottgeweihten dies akzeptieren. Denn sie wissen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Deshalb ergeben sie sich ihm völlig und beschäftigen sich im Krishna-Bewusstsein, im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Zwischen den Unpersönlichkeitsanhängern und den Persönlichkeitsanhängern gibt es viele Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf das Erscheinen des Herrn in menschlicher Gestalt. Wenn wir jedoch die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam, die autoritativen Texte zum Verständnis der Wissenschaft von Krishna zu Rate ziehen, werden wir verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Er ist kein gewöhnlicher Mensch, obwohl er auf der Erde wie ein gewöhnlicher Mensch erschien. Im Srimad Bhagavatam, 1. Kanto, 1. Kapitel, sagten die Weisen unter der Führung Shaunakas, als sie über die Taten Krishnas Fragen stellten, Kritavan kila karmani saharamena keshavaha ati madhyani bhagavan guda kapata manushaha. Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, spielte zusammen mit Balaram die Rolle eines Menschen und so verschleiert vollbrachte er viele übermenschliche Taten. Das Erscheinen des Herrn als Mensch verwirrt die Toren. Kein Mensch könnte die wunderbaren Taten vollbringen, die Krishna vollbrachte, als er auf der Erde gegenwärtig war. Als Krishna vor seinem Vater und seiner Mutter Vasudev und Devaki erschien, zeigte er sich ihm mit vier Händen, aber nach den Gebeten seiner Eltern verwandelte er sich in ein gewöhnliches Kind. Im Bhagavatam heißt es in diesem Zusammenhang, Babuva Prakrita Shishu. Er wurde genau wie ein gewöhnliches Kind, ein gewöhnlicher Mensch. Auch in diesem Vers wird darauf hingewiesen, dass das Erscheinen des Herrn als gewöhnlicher Mensch einer der Aspekte seines transzendentalen Körpers ist. In ähnlicher Weise heißt es im 11. Kapitel der Bhagavad Gita, dass Arjuna darum betete, Krishnas vierhändige Form zu sehen. Tenaiva Rupina Chatur Bhujena. Nachdem Krishna diese Form offenbart hatte, nahm er auf Bitten Arjunas wieder seine ursprüngliche menschengleiche Form an. Diese verschiedenen Aspekte des höchsten Herrn sind gewiss nicht die eines gewöhnlichen Menschen. einige von denen, die Krishna verspotten und die von der Mayavadi-Philosophie auf angesteckt sind, zitieren den folgenden Vers aus dem Srimad Bhagavatam, um zu beweisen, dass Krishna nur ein gewöhnlicher Mensch ist. Aham Sarveshu Bhuteshu Bhutatma Vastita Sada. Der Höchste ist in jedem Lebewesen gegenwärtig. Wir sollten unser Verständnis dieses Verses jedoch lieber von den Vaishnava Acharyas wie Jiva Goswami und Vishwanath Chakravarti Thakur beziehen, als uns an die Interpretation unautorisierter Personen zu halten, die Krishna verspotten. Jiva Goswami sagt in seinem Kommentar zu diesem Vers, dass Krishna in seiner vollständigen Erweiterung als Paramatma in allen beweglichen und unbeweglichen Wesen als Überseele gegenwärtig ist. Der Gottgeweihte auf der Anfängerstufe also, der nur der Acharmuti, der Form des höchsten Herrn im Tempel, seine Aufmerksamkeit schenkt und anderen Lebewesen nicht achtet, verehrt die Form des Herrn im Tempel vergeblich. Es gibt drei Arten von Gottgeweihten und der Neuling befindet sich auf der untersten Stufe. Der neue Gottgeweihte schenkt der Bildgestalt im Tempel mehr Aufmerksamkeit als den Gottgeweihten und berechtigt Der neue Gottgeweihte schenkt der Bildgestalt im Tempel mehr Aufmerksamkeit als den Gottgeweihten. Und Vishnuvat Chakravarti Thakur weist darauf hin, dass diese Einstellung berichtigt werden sollte. Ein Gottgeweihter sollte die folgende Sicht haben: Weil Krishna im Herzen eines jeden als Paramatma gegenwärtig ist, ist jeder Körper die Verkörperung oder der Tempel des höchsten Herrn. Folglich sollte man jeden Körper aufgrund der Gegenwart des Paramatma respektieren, ebenso wie man dem Tempel des Herrn Achtung erweist. Jeder sollte also der angemessene Respekt erwiesen werden und niemand sollte missachtet werden. Es gibt auch viele Unpersönlichkeitsanhänger, die über Tempelverehrung spotten. Sie sagen, wenn Gott überall ist, warum soll man sich auf die Verehrung im Tempel beschränken? Aber wenn Gott überall ist, ist er dann nicht auch im Tempel oder in der Bildgestalt? Die Persönlichkeits- und die Unpersönlichkeitsanhänger werden fortwährend miteinander streiten. Doch ein vollkommener Gottgeweihter im Krishna-Bewusstsein weiß, dass Krishna einerseits die höchste Persönlichkeit Gottes ist und andererseits gleichzeitig alles durchdringt, wie es in der Brahma-Samhita bestätigt wird. Obwohl er sich immer in seinem persönlichen Reich Goloka Vrindavan aufhält, ist er durch verschiedene Manifestationen seiner Energie und durch seine vollständige Erweiterung überall in allen Teilen der materiellen Welt und spirituellen Schöpfung gegenwärtig. Om Magyan Sundarasya Gyananda Shraddhaya Shakshurum Ritam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisham Stapitam Nina Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadati Svaparantikyam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasvari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, einmal noch den Vers. Avajananti manguda manushnitam ashritam parambhavam ajanato mamabhuta maheshwaram. Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt herabsteige. Sie wissen nicht, dass ich als der höchste Herr über alles existiere, von transzendentalen Wesen bin. So, ja, ich habe mir gedacht, heute wollte ich ein bisschen über Krishna als Person sprechen, oder die Person Krishna, weil es doch für uns ein sehr wichtiges Thema ist. Und einfach dachte ich, wenn ich selber drüber spreche, dann nehme ich das vielleicht auch selber ein bisschen ernst und lerne selber noch was dazu. Und genau, weil Krishna, also Gott als Person wirklich zu verstehen, zu erkennen, zu verwirklichen, ist keine leichte Sache für uns. Weil letztendlich wir sind hier in der materiellen Welt, um selber Gott zu spielen. Und passt es halt schlecht, wenn jemand anderes auch Gott ist. Und wir mögen jetzt uns sagen, ja, ich glaube an Gott und ich will bei Gott Zuflucht suchen und ich folge einer Religion, welcher Religion auch immer. Es gibt ja viele Religionen, wo die Menschen Gott verehren. Aber doch letztendlich das vollkommen zu verstehen in jeder Situation und danach zu handeln, das ist dann doch noch eine andere Ebene. So. Also es ist eine Sache, einer Religion zu folgen, das ist ja auch schön und gut, wenn man bestimmte Riten macht, bestimmte Praktiken macht. Und eine andere Ebene ist halt wirklich, gottesbewusst zu sein. Und ja, letztendlich ist das unser Ziel. Und hier haben wir viel gehört von den Persönlichkeits- und Unpersönlichkeitsanhängern. Also ganz grundsätzlich kann man einfach sagen, Persönlichkeitsanhänger, Anhänger verstehen, dass das Höchste eine Person ist, dass die höchste Person Krishna ist und dass von Krishna alles ausgeht. Und die Unpersönlichkeitsanhänger denken, dass das Höchste einfach eine Energie ist und manche sagen auch das Nichts. Und die versuchen einfach mit dieser Energie eins zu werden oder ins Nichts einzugehen. So, das sind die. Prabhupada hat viel darüber gesprochen. Und einmal wurde er auch gefragt von seinen Schülern, ja, du erzählst die ganze Zeit über diese Unpersönlichkeitsanhänger, aber wir sind doch jetzt hier alle Devotis und wir folgen halt diesem Prozess. Und sowieso hier in Europa gibt es das sowieso nicht so, diese Philosophien so stark oder in der westlichen Welt. Und warum sprichst du so viel über die Unpersönlichkeitsanhänger? Und dann hat Srila Prabhupada gesagt, weil du auch einer bist. So ungefähr. Es war vielleicht nicht ganz so die Konversation, aber die Bedeutung war so. Und warum hat Srila Prabhupada das gesagt? Wie gesagt, weil wir, wenn wir in dieser materiellen Welt sind, dann, wenn wir nicht als ewig befreite Seelen heruntergekommen sind, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, dann müssen wir zu den ewig bedingten Seelen gezählt werden. Und die ewig bedingten Seelen sind nun mal bedingt. Und die Bedingung ist, oder die Bedingtheit, also bedingt im Sinne von, ist ein anderes Wort für bedingt.
Begrenzt,
ja. Begrenzt hört sich gut an, ja. Die Begrenztheit bezieht sich eben darauf, dass wir kein vollkommenes Wissen haben, dass wir nicht verstehen, wie Krishna doch die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und genau. Das Ziel der vedischen oder der Bhakti-Lehren ist es, dieses Wissen zu vermitteln und uns zu diesem Verständnis zu bringen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, dass er eine Person ist und Krishna von ganzem Herzen als Person zu verehren und in jeder Situation sich an Krishna zu erinnern. Deswegen hat Srila Prabhupada auch von Krishna-Bewusstsein gesprochen. Das ist eben eine sehr schöne Beschreibung, was eben Religion oder Spiritualität eine andere Bedeutung gibt auch so, ne? Dass man Krishna bewusst ist bei allem, was man tut, in jeder Situation, bei jedem, wie wir auch in der Erläuterung gehört haben, dass man jede Person, die man trifft, dass man versteht, dass da Paramatma im Herzen ist, Krishna in seiner Erweiterung im Herzen ist und in dem Sinne ihm Respekt, jede Person respektiert. Und ja, das ist letztendlich das Ziel von unserem Prozess. Und das ist letztendlich das, was Krishna in der Bhagavad Gita lehrt. Und was er möchte, dass wir das erreichen. Und das ist interessant. Einmal wird hier beschrieben, der 11. Vers beschreibt eben, was wir gelesen haben. Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt herabsteige. Und dann gleich danach, in Vers Nummer 13, sagt Krishna, O Sohn Pritas, diejenigen, die nicht verblendet sind, die großen Seelen, stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen. Die ursprünglich und unerschöpflich ist. Und im 14. Vers
sagt er,
ohne Unterlass preisen sie meine Herrlichkeit, bemühen sich mit großer Entschlossenheit und verneigen sich vor mir. So verehren mich die großen Seelen unaufhörlich mit Hingabe. So, hier wird erst beschrieben, in dem Vers, den wir heute gelesen haben, wie Krishna eben von Menschen nicht wahrgenommen wird und nicht als die höchste Person akzeptiert wird. Und gleichzeitig wird beschrieben, wie die Gottgeweihten Krishna verehren. Das kommt in den folgenden Versen dann. Und ja, das ist doch interessant. So gibt es eine. Es ist doch eigentlich sehr ausschlaggebend, ob man jetzt Krishna akzeptiert. Man könnte ja sagen, ja, ist Gott nun eine Person oder nicht? Was spielt das in meinem Leben für eine Rolle? So könnte man sich sagen. Wir haben so viel zu tun und das werde ich dann schon sehen, wenn ich mal sterbe. So. Wenn er vor mir steht, dann ist er eine Person und wenn nicht, dann nicht. Aber so funktioniert es nicht. Dieses Bewusstsein ist sehr, man kann sehen, in der westlichen Welt ist das ziemlich gegenwärtig, so, ne, diese Idee, ja, man lebt einmal und mal schauen, was nach dem Leben passiert und versuchen wir möglichst viel zu genießen in diesem Leben, weil nicht, dass wir es dann am Ende bereuen, dass wir nicht so viel genossen haben in diesem Leben, wenn wir dann gestorben sind, so, wäre ja auch blöd irgendwie. Ne? Also, das ist so ungefähr die Philosophie, eine grundlegende Einstellung in der westlichen Kultur. Oder, naja, das nimmt natürlich im Kali Yuga. Das heißt, natürlich sieht man eben in Indien noch oder in Asien teilweise noch viel stärker diesen Einfluss der Reinkarnationslehre. Okay, man lebt ewig, man wandert von verschiedenen Körpern durch verschiedene Lebensformen. Und da ist dann, ja, aber da denkt man sich dann auch, viele denken sich da dann, okay, wie kann ich dann in eine bessere Lebensform kommen, wo ich weniger leiden muss? Das ist dann, wird dann beschrieben, wie man mehr genießen kann und bessere Lebensformen kriegt, so wie wenn man jetzt hier, keine Ahnung, eine Ausbildung macht und denkt, wie kann ich noch einen besseren Job kriegen, welche Ausbildung muss ich da machen? Deswegen kann man sich auch überlegen, wie kann ich eine bessere Lebensform kriegen und mehr genießen. So, ist, und man mag eben denken, ja, macht doch keinen Unterschied, ob jetzt Gott existiert oder nicht. Und deswegen handelt man so, deswegen denkt man halt, okay, ich will nächstes Leben genießen oder will befreit werden oder ich will einfach dieses Leben genießen, weil ich nicht ans nächste Leben glaube oder keine Disziplin habe, wie auch immer. Was hier beschrieben wird, letztendlich muss man sich entscheiden. Glaube ich oder sehe ich, akzeptiere ich Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes oder nicht? Das ist letztendlich die Entscheidung, die wir treffen müssen. Und kann ich Krishna ins Zentrum stellen? Das ist, und will ich Krishna als Person kennenlernen? Das ist die Frage für uns. Will ich Krishna als Person kennenlernen? Und das Interessante ist, wir mögen sagen, ja, klar, warum nicht, wenn Krishna Gott ist und muss ja eine interessante Person sein, soll er sich doch mal zeigen. Komm doch mal vorbei. Und ja, dann würde ich vielleicht sogar auch eine Blume opfern oder sowas. Vielleicht. Mal gucken, wie er so drauf ist. Naja, und dann kommen wir zum Prozess des Bhakti-Yoga. Natürlich will Krishna auch unsere Ernsthaftigkeit sehen. So. Und natürlich ist es, weil letztendlich unser Problem ist, dass wir noch viel, viel zu stark an dieser Auffassung, hängen, dass wir vielleicht doch in diesem Körper glücklich werden können oder dass es vielleicht doch keinen Gott gibt und nur eine unpersönliche Energie, in die wir eingehen können, wo wir niemandem dienen müssen, wo wir einfach nur frei sein können. Endlich frei. Keinen Stress haben und so. Und diese Tendenzen sind sehr stark in uns verwurzelt. Und Krishna weiß das besser, als wir das wissen. Weil, ja, wir mögen sagen, ja, okay, ich wollte doch mal kommen, opfer ich eine Blume. Oder, ja, okay, dann mache ich mal ein bisschen hingebungsvollen Dienst, probiere es halt mal aus und dann zeigt er sich vielleicht. So, wir können sehen, dass hingebungsvoller Dienst ist, ist nicht, dass Krishna sofort auftaucht. So, wir hören von Yogis, die für Jahrtausende meditiert haben, sich für Jahrtausende Entsagungen auf sich genommen haben, um Krishna zu sehen. Und ja, wie weit sind wir dazu fähig überhaupt? So? Sind wir nicht, ist auch nicht schlimm. Aber was wir davon lernen können, ist, dass es nicht so, ja, ist nicht so, so eine Kleinigkeit, dass Krishna sich uns zeigt, sondern es ist ein großes Geschenk von Krishna. Und letztendlich der Preis, den wir zahlen müssen, das, was wir zahlen müssen, um Krishna zu erkennen, weiß es jemand? Gibt's? Ja? Laudyam. Laudyam, genau. Und was heißt Laudyam?
Starkes Wünschen.
Starkes Wünschen, ja, starke Begierde. Genau, wir brauchen die starke Begierde, Krishna, Krishna zu, als Person, Krishna als Person zu verehren und Krishna als Person wahrzunehmen. Und wenn wir die nicht haben, dann sollten wir versuchen, sie zu bekommen. Die starke Begierde. Und starke Begierde, was machen wir dann, wenn wir starke Begierde haben? Ich wollte ein bisschen über die 5 kraftvollen Angas des hingebungsvollen Dienstes auch sprechen, die Srila Rupa Goswami im Nektar der Hingabe beschreibt. Da gibt es 5 Aktivitäten oder Teile des Bhakti-Yogas, die sehr kraftvoll sind. Und einer davon ist das Chanten von Krishnas Namen. Krishnas Namen zu chanten, dann rufen wir nach Krishna. Und wir können darin üben, unsere Begierde nach Krishna entwickeln. Weil wir können natürlich einfach so chanten und uns nicht wirklich auf den Namen konzentrieren. Aber letztendlich das ist nicht der Vorgang, sondern letztendlich soll man mit starker Begierde nach Krishna chanten. Srila Prabhupada gibt den Vergleich mit dem Kind, das seine Mutter verloren hat. Mir ist das auch mal passiert, als ich kleines Kind war. Eigentlich mal, keine Ahnung, vielleicht 3-4 Jahre. Also man kann so selber gehen und selber ein bisschen denken und ein bisschen sprechen. Und dann war auf einmal die Mutter weg, irgendwo in einer großen Menschenmenge. Und das war ein krasses Gefühl, so, ne? Was mache ich jetzt? Wo soll ich hin? Und total verloren letztendlich. So, Srila Prabhupada beschreibt, auf diese Art und Weise sollen wir Krishna anbeten. Auf diese Art und Weise sollen wir Krishnas Namen rufen. Weil letztendlich ist es unsere Situation. Letztendlich sind wir genau in dieser Situation, dass wir im Ozean des materiellen Daseins umherdriften. Und letztendlich sind wir vollkommen verloren. Und Wir wissen nicht, wie es weitergeht und nichts kann uns die Zufriedenheit bringen, die wir wünschen. So, diese Zufriedenheit, die sich das Lebewesen wünscht, die steckt in Krishnas Person. Und Krishna ist nicht verschieden von seinem Namen. So, wenn man Krishnas Namen chantet, dann kann man direkt Gemeinschaft mit Krishna haben. Und es wird so gesagt, der heilige Name ist barmherziger als Krishna selber. Und so ist es noch leichter, auf diese Art und Weise mit Krishna Gemeinschaft zu haben. Und ja, man kann Vergehen gegen den heiligen Namen machen, aber die Lösung dieser Vergehen ist auch wieder den heiligen Namen zu chanten. So, der heilige Name ist letztendlich unsere Zuflucht. Und letztendlich ein sehr großes Geschenk für jeden, der sich darin übt, den heiligen Namen zu chanten, der merkt, dass es doch sehr hilfreich ist, dass man da, weil es gibt natürlich verschiedene Formen, haben wir jetzt hier zusammen gechantet, was sehr kraftvoll ist, wo man sehr starke Erlebnisse haben kann und die einen sehr tief berühren und wo Krishna auch sehr präsent ist, weil Krishna sagt, er ist da, wo ihn die Gottgeweihten verehren. Und natürlich kann man sich gegenseitig unterstützen. Und dann gibt es doch den, das Chanten in, das nennen wir Japa Chanten, das ist Chanten auf der Gebetskette. 108 Perlen chant man auf jeder Perle einmal das Mahamantra. Dann kann man eine Runde chanten oder mehr davon. Wir chanten 16 Runden, wenn wir den, oder das war, was Srila Prabhupada für uns empfohlen hat. Und genau, die, jeder, der sich darin übt, der kann merken, wie das tatsächlich eine große Bereicherung fürs Leben ist. Es ist nämlich manchmal schwierig, seine 16 Runden oder sich, wenn man sich was vornimmt, das zu erfüllen. Und doch kann man, es mag nicht so leicht sein, den Krishnas Präsenz zu fühlen wie in einem Kirtan. Doch, weil wir sind mehr allein mit unserem eigenen Geist auch so, ne? Wenn wir Japa chanten. Unser eigener Geist hat mehr Einfluss auf uns. Und ja, doch kann jeder sehen, wenn er das regelmäßig macht. Und dann ist es doch ein großes Geschenk, dieser heilige Name. Weil man kann sich tatsächlich immer wieder an Krishna wenden und sich Krishna in diesem persönlichen Austausch mit Krishna haben. Weil man verstehen kann, dass Krishna nicht verschieden ist von seinem Namen, dass Krishna gegenwärtig ist. Man kann sich vergegenwärtigen, weil, wie gesagt, wir sind stark in diesem Bewusstsein, es gibt keinen Gott, wir sind unabhängig und versuchen zu genießen in dieser materiellen Welt. Und dieses Bewusstsein ist immer noch stark da, selbst wenn wir jahrelang hingebungsvollen Dienst praktizieren. Und doch, wenn wir Hare Krishna chanten, können wir uns ganz leicht wieder daran erinnern, ja, warte mal, ich bin nicht der Kontrollierende, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, er ist mein ewiger Freund. Und okay, Hare Krishna. Und dann kann man sich Krishna zuwenden. Man kann sich fragen, Krishna, was soll ich jetzt machen? Du hast mich in diese Situation gebracht, nicht ohne Grund, das ist nicht deine Schuld, das ist für meinen eigenen spirituellen Fortschritt, dass ich in dieser Situation bin. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich dich hier zufriedenstellen? Und so kann man mit dem heiligen Namen sich Krishna zuwenden und über Krishna als Person bewusst werden. Und es ist doch interessant, weil der heilige Name ist immer wieder da für uns, auch wenn wir doch so unaufmerksam sein mögen. Ich habe mir das mal so vorgestellt, wie das wäre, wenn man jetzt Krishna als Gast einlädt, und so ist es letztendlich, wenn man Hare Krishna chantet, und sagt, okay, herzlich willkommen. Am Anfang kümmert man sich noch gut um den Gast und dann irgendwann beschäftigt man sich auf einmal nur, nimmt man sein Handy oder. Und auf einmal hat man den Gast total vergessen. Und ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt. So, Krishna ist trotzdem, wenn wir den heiligen Namen immer wieder uns auf Krishna zurück besinnen, dann ist Krishna immer sofort wieder da für uns. Okay. Dann ein weiterer Teil des hingebungsvollen Dienstes, der sehr kraftvoll ist, ist die Gemeinschaft mit den Gottgeweihten. Und genau das ist ja zum Beispiel, was wir hier praktizieren. So, Gottgeweihte sind, natürlich, wir haben vorher gehört, dass die Überseele in den Herzen aller Lebewesen ist. Aber Gottgeweihte sind besondere Personen, weil sie eben Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkennen, weil sie ihn so verehren und weil sie eine besondere Liebe zu Krishna haben. Und ja, wie lernt man etwas zu lieben, wenn man jemanden, oder wie lernt man jemanden zu lieben, wenn man von jemandem hört, der jemanden liebt, kann man viel besser lernen über die Herrlichkeiten einer Person. Deswegen ist das ein sehr kraftvoller Prozess oder Teil des Prozesses, mit Gottgeweihten Gemeinschaft zu haben. Die können uns gleichzeitig auch inspirieren, einfach durch ihre Hingabe, dadurch, wie sie ihre Liebe zu Krishna zeigen. Das ist sehr inspirierend, was sie für Krishna machen. Mein Srila Prabhupada ist eines der einfachsten Beispiele oder herausragendsten Beispiele, weil er einfach, ja, was er aus Liebe für Krishna gemacht hat, ist unvorstellbar. Ist mit 70 Jahren über den Ozean gefahren, hat in New York mit den Hippies zusammengelebt und hat den letztendlich bedingungslos gedient oder Krishna-Bewusstsein weitergeben, volles Vertrauen gehabt in den Prozess und letztendlich zu Vaishnavas gemacht. Von der Kultur her vollkommen gegensätzlich. So die Kultur mit den Menschen, die er getroffen hat und die Kultur, die er gebracht hat. Und und wie hat er das gemacht? Durch das ist eine gute Frage, wie er das gemacht hat, aber ein wichtiger Teil auf jeden Fall,
Gemeinschaft gab.
Dass er Gemeinschaft gab. Genau. Und dass er Liebe zu Krishna selber praktiziert hat. So, ne? Dass er diese Gottgeweihten inspiriert hat durch seine Liebe zu Krishna, durch seine Hingabe zu Krishna. Und ja, das können wir sehen, dass Srila Prabhupada war ständig im Krishna-Bewusstsein versucht. Ich kenne nicht eine Stelle, wo Srila Prabhupada nicht Krishna-bewusst ist, von wo er irgendwas sagt, was mit Krishna in Verbindung ist oder was mit Krishna-Bewusstsein, wo er versteht, dass Krishna der höchste Kontrollierende ist. Und es gibt unzählige Aufzeichnungen und so ging es allen, die Srila Prabhupada getroffen haben. Und na klar, Srila Prabhupada war ein besonderer Devotee. Aber generell sind Devotees, die Gemeinschaft mit Devotees ist sehr wichtig. Und Gemeinschaft mit Devotees haben bedeutet, zusammen Krishna zu verehren. Und mehr und mehr Krishna zu verehren, mehr und mehr Freude im Dienst zu Krishna zu erfahren. Und mehr und mehr Krishna als Person zu verstehen und Austausch mit Krishna als Person zu haben. Damit meine ich nicht, dass Krishna jetzt sofort erscheint als Person. Das können wir vielleicht nicht erwarten, dass das jetzt gleich passiert, wie gesagt. Aber wir können versuchen, dass wir mehr und mehr die Hand Gottes sehen. So. Der spirituelle Meister sagt immer, wir sollen nicht versuchen, Krishna zu sehen, aber wir sollen versuchen, die Hand Gottes zu sehen, wie Krishna alles arrangiert. So. Und dann Bhaktisiddhanta hat gesagt, wir sollen nicht versuchen, Krishna zu sehen, sondern wir sollen so handeln, dass Krishna uns sehen will. Versuchen, Krishna so zufriedenzustellen, dass er uns sehen will. Mit so viel Liebe Krishna dienen. Genau, das können wir lernen von Menschen, die Krishna mit Liebe dienen. Und interessanterweise, das fängt ganz einfach an. Das geht, weil wenn man jemanden liebt, dann will man die Person zufriedenstellen. Und dann, wenn man jemanden zufriedenstellen will, dann muss man verstehen, was ihn zufriedenstellt. Und das kann ganz simpel sein, dass man versteht, okay, zum Beispiel, wenn man für Krishna kocht, dann soll es sehr sauber sein. Und Krishna isst natürlich nur bestimmte Sachen isst er nicht. Und ja, so gibt es viele Dinge, die man lernt. Und besonders, wenn man mit Gott geweihte Gemeinschaft hat, wie Krishna zufriedengestellt wird, was Krishna zufriedenstellt. Und na klar, das kann man auch aus den Büchern lernen. Aber für meinen Teil muss ich sagen, ich habe das meiste von den Devotis gelernt. Und weil die das dann eben auch praktisch anwenden. So, ne? Weil die das praktisch vormachen. So. Genau. Das dazu. Die Gemeinschaft mit dem Gottgeweiht. Naja, da kann man natürlich, zu jedem Punkt kann man eine ganze Lecture an sich geben, aber kann man noch viel mehr zu sagen, zu der Gemeinschaft mit den Gottgeweihten. Letztendlich können wir drei Arten von Gemeinschaft haben mit Gottgeweihten. Wir sollen den älteren Gottgeweihten, sollen wir demütig gegenüber sein, sollen dienstbereit sein und von ihnen hören. Und auf diese Art und Weise können wir von älteren Gottgeweihten lernen und kriegen Barmherzigkeit. Zu gleichaltrigen Gottgeweihten soll man Freundschaft haben, gemeinsam Dienst machen für Krishna, gemeinsam hingebungsvollen Dienst praktizieren, Freude haben, austauschen. Und zu jüngeren Gottgeweihten soll man barmherzig sein, gnädig, tolerant und soll Krishna-Bewusstsein weitergeben. Genau, das sind so die drei Arten. Und dann gibt es natürlich Vaishnava-Etikette, da kann man dann ein riesiges Seminar drüber machen, wie sich Vaishnavas gegeneinander und gegenüber verhalten. Und das ist natürlich, spielt auch eine Rolle. Das macht auch einen Unterschied. Eben, wenn man wirklich von jemandem hören möchte, dann merkt die Person das und die möchte auch wirklich was erzählen. So, ne? Wenn man wirklich jemanden zufriedenstellen möchte, merkt die Person das und freut sich und ist aber auch sehr, möchte das erwidern. Und wenn man jemandem barmherzig sein möchte gegenüber, dann merken die Personen das auch das und verstehen auch, okay, der hat irgendwas bekommen, der weiß irgendwas, was für mich auch hilfreich ist, wenn man wirklich barmherzig ist. Sehr schwierig, das versuchen wir bei der Buchverteilung zum Beispiel, Bücher weiterzugeben, ist nicht so einfach, dass die Person wirklich versteht, ja, okay, der hat was Gutes, das sollte ich nehmen, das ist mein Glückstag. So, ne? Und ja, wenn Freundschaften gibt es, kann ich auch noch mal kurz erwähnen, da gibt es auch von Srila Rupa Goswami, wird beschrieben, wie die Devotis Freundschaft haben. Und zwar, indem sie Geschenke geben und Geschenke annehmen, Prasadam austeilen und Prasadam annehmen und sich vertraulich mitteilen und vertraulich zuhören. Kann man sich ganz leicht merken eigentlich, oder? Geschenke, Prasadam, zuhören und erzählen. Okay, und auf diese Art und Weise kann man Gemeinschaft mit den Devotis haben. Und kann man tatsächlich Hingebungs... Und das stellt Krishna sehr zufrieden. Krishna kommt dann in diesen Austausch auch, zeigt sich in diesem Austausch. Okay, als nächstes das Hören vom Srimad Bhagavatam ist auch einer dieser fünf Aspekte, die sehr kraftvoll sind des hingebungsvollen Dienstes. Und ja, das Srimad Bhagavatam ist eine Inkarnation von Krishna, die Inkarnation für das Kali Yuga. Haben wir wieder Krishna im Bhagavatam. So, wenn wir Krishna als Person verstehen wollen, dann ist es sehr empfehlenswert, es ist quasi wichtig, das Bhagavatam zu lesen, sich mit dem Srimad Bhagavatam zu beschäftigen. Und das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Das Srimad Bhagavatam sind sehr interessante Geschichten drin, sehr, sehr beeindruckende Geschichten. Also es ist nicht, Es gibt sehr philosophische Teile, wo wir vielleicht nicht alles gleich verstehen oder vielleicht auch noch mehr dann lesen. So. Und es gibt manche Beschreibungen vom Universum und so, wie wir vielleicht auch nicht ganz durchblicken. Aber doch gibt es auch viele sehr interessante Geschichten von Devotis und von Krishna, und die uns mehr und mehr verstehen lassen, wie Krishna tatsächlich die höchste Persönlichkeit Gottes ist, und die uns auch verstehen lassen, wie Devotis Anziehung zu Krishna haben und wie Devotis Krishna verehren. Und ja, wenn wir davon hören, es wird eben beschrieben, allein dadurch, dass wir über Krishnas Spiele hören, werden wir gereinigt. Und wird unser Herz gereinigt. Das ist sehr beeindruckend. Wenn wir irgendwelche Geschichten hören aus, wenn wir uns irgendwelche Filme angucken oder Fido hört immer Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen oder was auch immer. Ja. Manchmal bin ich auch, dann denke ich, nee, bleib mal hier, ich will noch mal hören, wie es weitergeht. Das ist spannend. Und auch immer, wenn wir uns Krishnas Geschichten anhören, ist genauso spannend, und wir können, interessanterweise können wir auch Gemeinschaft mit Krishna haben, und unser Herz wird gereinigt. Und dann bald jetzt zu Bad Reviki. Unser Herz wird gereinigt, und mehr und mehr kriegen wir auch mehr und mehr Anziehung zu diesen Geschichten. Und mehr verstehen wir tatsächlich, dass das keine ausgedachten Geschichten sind, dass das keine Mythen sind. So. Das ist ja, das ist ein großes Problem letztendlich, wenn man denkt, dass das Mythen sind. Weil dann kann man natürlich Krishna nicht wirklich verstehen als Person. Und dann dann akzeptiert man nicht, dass die Person, die da beschrieben ist, nun wirklich so existiert, und dass man sich deswegen, entwickelt sich nicht diese Begierde, Krishna zufriedenzustellen. Und das mag manchmal auch eine Herausforderung für uns sein, weil wir leben nun in einer ganz anderen Welt als die beschrieben wird im Srimad Bhagavatam. So, ne? Das sieht alles ein bisschen anders aus. Es gibt vielleicht ein paar Yogis hier, die für Jahrtausende meditieren können, aber die sieht man hier nicht in Berlin. Ne? Trifft man so selten. Fliegende Luftschlösser, habe ich auch noch keins gesehen. Und verschiedenste Verkörperungen von dämonischen Wesen mit spitzen Zähnen oder kupfernen Haar. Und auch noch nicht gesehen. So, für uns macht das dann, klingt das dann auch sehr, macht das sehr fremd klingen. Aber es wird als, also Srila Prabhupada hat es als Wahrheit beschrieben. Und ich denke, allein deswegen glauben alle seine Schüler dran, und glaube ich auch dran. So. Weil Srila Prabhupada nun mal ein so fortgeschrittener Devotee war. Und er es auch sehr gut verstanden hat, zu sagen, okay, nur weil wir Dinge nicht sehen oder weil wir keine Erfahrung haben von bestimmten Sachen, das bedeutet noch lange nicht, dass sie nicht so existieren. Und Srila Prabhupada hat mal diesen Punkt gemacht, denn es kommt halt darauf an, wem man die Autorität gibt. So in den Schulbüchern steht dann meinetwegen was von irgendwelchen Entwicklungen des Universums und wie alles zustande kam, die eben nicht mit dem vom Srimad Bhagavatam übereinstimmt. Aber letztendlich geht es darum, wem gebe ich die Autorität, also wem akzeptiere ich als Wahrheit. Und er hat immer gesagt, warum soll ich ihnen glauben? Warum sollte ich einen Wissenschaftler glauben, wenn er behauptet, die Erde ist so und so alt? Und das ist eine gewisse Herausforderung für uns, wenn wir eben groß geworden sind in dieser Gesellschaft und wenn wir eben diese Gesellschaft so stark geprägt ist von wissenschaftlichen Aussagen, angeblichen wissenschaftlichen Aussagen, und die so eine starke Bedeutung finden. Und aber letztendlich kann man immer alles hinterfragen, und letztendlich kann man sich immer wieder Krishna zuwenden. Und Krishna kann sich immer wieder zeigen, dass ob nun Gott existiert oder nicht, das kann uns kein Wissenschaftler sagen, sondern da müssen wir selber auf der Suche sein. Das war das, was ich vorher gesagt hatte. Wir müssen selber die Begierde haben, Gott zu erkennen. Und wenn wir sie nicht haben, dann können wir eben bei den Wissenschaftlern weiter zuhören. So. So was beschrieben wird, wenn wir das Srimad Bhagavatam in der richtigen Haltung lesen und die Geschichten hören, dann wird unser Bewusstsein mehr und mehr gereinigt, sodass wir tatsächlich Krishna sehen können. Und ja, das kann tatsächlich jeder, der das ausprobiert, kann es tatsächlich feststellen. Und genau, das ist das Srimad Bhagavatam. Und ein sehr wichtiges Buch, weil es eben, es wird beschrieben, es kann die Finsternis vertreiben und kann uns ins wahre Licht bringen. So, ne? Gut, dann ein weiterer Aspekt von den fünf. Also wir haben jetzt gesprochen über das Chanten des heiligen Namens und über die Gemeinschaft mit den Devotees und über das Srimad Bhagavatam. Und aber jetzt der Altar offen ist, sprechen wir jetzt über die Verehrung der Bildgestaltung. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt des hingebungsvollen Dienstes. Und so wird eben in den Schriften beschrieben, wie man die Bildgestalten verehrt, dass sich Krishna in den Bildgestalten offenbaren kann, wenn man sie auf die richtige Art und Weise verehrt. Und genau, das, dafür haben wir zum Beispiel dann auch einen Tempel und einen Altar. Aber natürlich ist auch empfohlen, bei sich zu Hause Bilder von Krishna zu haben oder einen kleinen Altar mit Bildern von Krishna. Oder wenn man tatsächlich das ernsthafter macht, dann kann man auch eine Bildgestalt irgendwann mal haben. Aber ja, was ist nun so wichtig daran, an dieser Bildgestaltenverehrung? Das Schöne an der Bildgestaltenverehrung ist, dass man tatsächlich Dienst für Krishna machen kann. Dass man tatsächlich praktischen Dienst für Krishna machen kann. Dass, ja, und Krishna steht tatsächlich im Zentrum bei diesem Dienst. Das heißt zum Beispiel, wir singen hier, und man kann natürlich auch Hare Krishna singen, wenn keine Bildgestalten da sind, aber wenn Bildgestalten da sind, dann singen wir auch, um Krishna zufriedenzustellen, Krishna zu verehren. Oder wir kochen, und wir kochen, um Krishna zufriedenzustellen. Und letztendlich, wenn man einen Tempel hat, dann versteht man, dass Krishna ist hier der Herr und Herrscher, und wir sind seine Diener. Und der ganze Tempel ist da so ausgerichtet. Es wurde ja am Anfang der Erläuterung wurde darüber gesprochen, dass es natürlich viele Herrscher gibt im Universum und in allen Universen. Das gibt es den, Prabhupada hat das beschrieben, da gibt es den, genau, da gibt es den Beamten oder Angestellten, und der hat dann seinen, oder einen Sekretär, und der hat einen Direktor über sich, und über dem Direktor steht dann ein Minister, und über diesem steht wieder ein Präsident. Und so gibt es, ist diese Welt einfach, gibt es gewisse Hierarchien, und das ist gar nicht schlimm, wenn man versteht, dass Krishna an der Spitze steht. Wenn man das nicht versteht, dann hat man es noch nicht verstanden. Das ist schwierig, weil dann versteht man nicht, dass Krishna der höchste Herrscher ist, dass alles von Krishna ausgeht, und man verehrt irgendjemand anderen. Und, oder man verehrt sich halt selber, versucht selber an die Spitze zu kommen. So, was schön ist an der Bildgestaltenverehrung, man kann tatsächlich dem höchsten Herrn dienen. Und das auf ganz einfache Art und Weise. Also man muss kein, also es ist natürlich, man muss kein großer Experte sein. Natürlich gibt es, man kann Experte sein, wie man Krishna dient, aber man muss nicht wirklich eine spezielle materielle Qualifikation haben, sondern man braucht nur eine spirituelle Qualifikation, dass man tatsächlich den Wunsch hat, Krishna zufriedenzustellen. Und so wird beschrieben, Patram Pushpam Phalam Toyam Yume Bhaktya Pranashati. Wie geht's weiter? Ashnan Pratat Manaha Bhakti. Sorry?
Tataham Bhakti Padikam.
Okay, ich hab's hier. Tat aham bhakti paritam. Ja, genau. Ashnami Pratat Manaha. Ja. Wenn mir jemand mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder etwas Wasser opfert, werde ich es annehmen. So, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, von ihm geht sowieso alles aus. Und er hat einen Punkt, den man sich vorstellen kann. Und er hat viele Diener, die ihn zufriedenstellen. Und doch nimmt er von uns eine Blume, ein Blatt, etwas Wasser an. Wenn man jetzt mit, oder eine Frucht. Also sind es ganz simple Dinge, die für jeden erhältlich sind. Wenn man ihn das mit Liebe darbringt. Und interessant, das ist eine vollkommene Aktivität. So. Das ist besser als im Lotto zu gewinnen oder keine Ahnung, für die Welt zu retten, wenn man gerade was auch immer macht, als irgendwelche wichtigen Entscheidungen oder sonst was. Nein, viel vollkommener ist es, wenn man Krishna mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder etwas Wasser opfert. Na klar, das heißt nicht, dass niemand die Welt retten soll. Es sollen alle weiter die Welt retten, die die Welt retten können. Aber Krishna muss im Zentrum stehen. Und letztendlich kann jeder das machen. Man braucht keine materielle Qualifikation. Einzig und allein die mit Liebe und Hingabe ist, was Krishna hier sagt. So, dass man bereit ist. So, das bedeutet, Hingabe bedeutet auch, ich bin bereit, okay, Krishna möchte das auf diese Art und Weise, dann mache ich das auf diese Art und Weise. Und auch wenn ich das normal, wenn ich es anders einfacher hätte, wenn ich vielleicht, ja, anstatt die Frucht noch vorher zu schälen oder zu waschen, könnte ich vielleicht einfach so hin, kurz hinlegen oder so. Und wenn ich die Mantras nicht chanten würde. Aber je mehr ich das verstehe, wie ich Krishna zufriedenstelle, wenn ich die schön zubereite, was immer ich Krishna darbringe, wenn ich eben dem Prozess folge, wie er beschrieben wird, wenn ich mehr und mehr mich mit dem Prozess beschäftige, wie bringt man Krishna etwas da, mehr und mehr gebe ich mich Krishna hin, mehr und mehr zeigt sich Krishna uns. Und ja, Srila Prabhupada hat dann auch immer gesagt, dass das bedeutet nicht, dass wenn man die Möglichkeit hat, dass man trotzdem nur Krishna etwas Wasser, eine Blume oder ein Blatt darbringt, sondern na klar, wenn man Liebe und Hingabe für Krishna hat, dann möchte man für ihn immer nur das Beste und man möchte ihm alles darbringen, so und so viel wie möglich. Und letztendlich sieht man dann alles als Krishnas Eigentum auch. Und weiß, dass es mit Krishna verbunden werden soll. Und das kann, die Bildgestaltenverehrung ist ein sehr kraftvoller Prozess, der uns dabei helfen kann. Oder der uns dabei hilft. Eine ganz kurze Frage, wie lange habe ich eigentlich Zeit?
Vorher noch Frage. Minus 5 Minuten.
Minus 5 Minuten, okay, dann mache ich ganz schnell jetzt.
Nee, also normal ist eine Stunde, oder?
Ja. Ja, ich.
35.
Okay, dann mach ich so schnell, dass die Zeit zurückgeht. Okay, dann Bildgestaltenverehrung. Ein leider sehr kraftvoller Prozess. Und interessant ist, man muss nicht auf dem Altar stehen, um Krishna zu verehren, sondern alle Aktivitäten, die im Tempel stattfinden, sind für Krishnas Verehrung. So ist es. Oder selbst außerhalb des Tempels, wenn man rausgeht, um den heiligen Namen zu chanten und Prasadam verteilt, ist auch, um Krishna zu feiern. Okay, das Letzte ist, an einem heiligen Ort zu leben. Und an einem heiligen Ort werden natürlich, kann mit all diesen anderen vier Punkten, die werden dann natürlich die ganze Zeit praktiziert. Da wird der heilige Name gechantet, das Srimad Bhagavatam gelesen. Die hat Gemeinschaft mit den Sadhus, mit den Gottgeweihten, und die Bildgestalten werden verehrt. Und so ist ein Srila Prabhupada hat deswegen auch immer gesagt, diese Tempel sind auch wie Vaikuntha, sind Botschaften von Vaikuntha und sind heilige Orte. Aber natürlich gibt es noch die heiligen Orte in Bharatvarsha, in Vrindavan oder Mayapur, Jagannath Puri. Und ja, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Erfahrung, eine sehr kraftvolle Erfahrung, wenn man das mal erlebt, wie da tatsächlich die Menschen alle natürlich mit Krishna verbunden sind und ganz automatisch Krishna im Zentrum haben. Okay, dann lasse ich es dann beim heiligen Ort ganz kurz nur. Und wenn es noch Fragen oder Kommentare gibt, dann kann man auch ganz, ganz kurz mal noch darauf eingehen. Okay, Govinda Prabhu.
Ich wollte fragen, können wir von über Krishna von allen hören? Zum Beispiel, es gibt im Internet Satguru, ein Satguru, der spricht auch über Krishna. Und,
aber was spricht über Krishna?
Ja, ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt höre von Gurus, von ISKCON, die reden auch über Krishna, aber die reden auch, wenn man hört, nicht so viel über Krishna, die reden über Beziehungen und über Stress. Und der redet auch so ähnlich, der redet auch so ein bisschen, man viel über Stress und man hört das mal gut über Beziehungen und da redet dann ein bisschen auch über Krishna. Also ist das, ja, weil ich habe es in Bhaktisiddhanta halt gesagt, man soll, man darf niemanden kritisieren. Man soll selber die Fehler bei sich suchen, ob wir die Tendenz haben zu betrügen. Also jetzt, ich bin verwirrt, also ich weiß jetzt nicht genau, kann man von jedem über Krishna, oder ich glaube, irgendwo steht in der Bhagavad Gita, man soll nicht von jemandem hören, der neidisch ist auf Krishna.
Ja, genau. Wir sollen von Devotis über Krishna hören. Weil nur Devotis Bhakti haben, Liebe zu Krishna haben. Und ja, die Devotis mögen auch manchmal über ja, Beziehungen sprechen oder Dinge, die für das alltägliche Leben irgendwie eine Rolle spielen. Aber letztendlich ist das Ziel dann auch, Krishna im Zentrum zu haben und Krishna im Zentrum zu sehen. Und das ist bei Sadhguru nicht so, also soweit ich das weiß. Da geht es darum, zu genießen und sich wohlzufühlen. Und ohne Krishna auch so, ne? Dann Krishna, wenn es vielleicht ein bisschen passt, und dann aber Krishna auch so sehen, wie man selber möchte. Und so deswegen gibt es die autorisierten Schülernachfolgen. Und deswegen soll man von den autorisierten Schülernachfolgen von Krishna hören. Weil die Krishna als höchste Person anerkennen und weil die Krishna in Hingabe dienen. Und ja, weil Krishna da im Zentrum steht. Okay, gut. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, eben diese fünf, ich erwähne nochmal kurz, diese fünf Aspekte, eben das Chanten des Heiligen Namens, die Gemeinschaft mit den Devotis, das Lesen von Srimad Bhagavatam, die Bildgestalten verehren und an einem heiligen Ort zu leben. Das wird uns von Srila Rupa Goswami beschrieben, dass es sehr kraftvoll ist. So jeder, der diesen Prozess ausprobieren möchte oder tiefer reingehen möchte oder schon tief drin ist, kann gucken, dass er mehr und mehr diese fünf Aspekte in seinem Leben wiederfindet und dass sie Teil des Alltags werden, letztendlich, oder Teil des Lebens sind. Und damit können wir sehr stark, sehr guten Fortschritt im Hingebungsfreundienst machen. Srila Prabhupada Ki Jai.